Also wir machen eine Miniserie über das Thema Fremdlinge auf Erden. Und ich fange mit einer kurzen Geschichte an. Und zwar, ein Mann, Chris Wilson, kaufte ein historisches Kreuzfahrtschiff. Es war 2008 auf Craigslist gefunden, wie man alles, Craigslist ist so eine gebrauchte, wie Kleinanzeigen, ganz beliebt, glaube ich, in Amerika. Und hat es gekauft und hat sein Leben voll verändert. Es war ein ziemlich großes Schiff, stellte er fest, dass es den Namenwappen von Hamburg trug. 1945 war eine der bedeutendsten und ersten Passagierschiffe nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut und hat diesem Schiff dann so renovieren wollen. Und mit seinem Lebenspartnerin haben sie bis 1 Million Dollar drin gesteckt, und das, um das zu renovieren. Genau, hat 85 Kabinen, ein Swimmingpool, ein Theater, umfassende Theater und so weiter. Er sagte, er habe seine gesamten Ersparnisse in dieses Projekt gesteckt. Aber dann kamen Komplikationen, vor allem, dass das Schiff nicht mehr transportiert werden konnte. Es war dann geblieben in einem Eck, in einem kleinen Hafen, und mit schweren Herzen hat er das verkaufen müssen. 7 Monate später fing das Schiff an zu sinken. Der Mann hat 15 Jahre bis 1 Million Dollar in diesem Schiff eingesteckt. Und jetzt, in der Tat, sinkt es. Das war alles umsonst. Er hat für etwas gelebt, das was nicht für die Ewigkeit war. Hast du Angst, sowas zu machen? Zeit, Geld, Leben, Kraft in etwas zu investieren und nachher merkst du fest, das war alles sowieso vergänglich. Gott sagt uns zu dem Thema was, und zwar, dass wir auf dieser Erde, wie wir auf dieser Erde leben, dass wir eigentlich Fremdlinge hier sind. Ich beschäftige mich auch momentan mit dem Prediger. Ganz tolles Buch, kann ich wirklich empfehlen. Und er sagt, alles ist Nichtigkeit, stellt er fest. Der Wind kommt, der Wind geht, in Zyklen, der Mensch kommt, der Mensch geht, er wird bekannt, dann wird er vergessen, in Vergessenheit geraten. Und so ist diese ganze Schöpfung. Wie soll ein Christ, wenn wir Jesus aus unserem Herrn kennen, wie sollten wir damit umgehen? Man könnte schnell zum einfach Depression gehen, träge werden, es ist sowieso für die Katzen, dann sitze ich und warte, bis ich beim Herrn bin. Das ist manchmal unsere Zuneigung. Aber wir stellen fest, dass was Gott sagt, ist, dass wir, als er uns gekauft hat, als er gerettet hat von unseren Sünden und wir festgestellt haben, er ist unser Herr und er uns von unseren Sünden befreit hat, dass er uns neu gemacht hat. Das heißt, wir sind Fremdlinge auf der Erde. Ich meine nicht, dass wir als Fremdlinge nur leben sollten, sondern wir sind in der Tat Fremdlinge auf Erden. Es ist deine Identität. Das werden wir heute kurz betrachten. Also ein Fremdling lebt für eine andere Zeit und einen anderen Ort. Aber heute betrachten wir ein bisschen näher, ein Fremdlinger lebt in Zuversicht auf Gottes Verheißungen. Das heißt, wir leben immer anders, aber der Schlüssel ist, wir leben mit Zuversicht, in Zuversicht auf Gottes Verheißungen. Wir werden einige paar Punkte heute betrachten, aber wir müssen eine Stelle aufschlagen, weil es geht um Gottes Wort, und zwar in Hebräerbrief, Kapitel 11. Wir freuen uns, dass wir Gäste unter uns haben. Wenn du eine Bibel brauchst, da gibt es auch hinten Bibeln. Kann ich gerne mitnehmen und bitte mitnehmen. Einfach so, nicht nur im Gottesdienst ausleihen, sondern auch mitnehmen, dass du selber lesen kannst, was Gott sagt. Weil dieses Buch ist nicht nur ein geistliches oder religiöses Buch, sondern es ist Gottes Wort, von Gott gegeben. Und wir wollen nur von Gott hören heute. Und wir werden heute das Thema Fremdling mit einem Beispiel wieder betrachten. Wieder in Hebräer 11, Vers 8 spricht er über Abraham. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, woher er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und ab Vers 13, dieser alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott, ihr Gott, nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Wie könnte jemand als Fremdling auf dieser Erde leben? Wir stellen fest, wir neigen dazu, unsere Natur ist es, für diese Erde zu leben. Das ist unsere irdische Natur. Wir sind aus Staub, wir gehen zurück zu Staub. Und das ist dann unsere Natur. Aber wir stellen fest, diese Identität, dass wir jetzt haben, als Fremdlinge auf dieser Erde, ist, weil Gott uns transferiert hat. Er hat das transportiert von einem Reich zu einem anderen. Kolosser 1. Habe ich die Stelle hier? Vielleicht nicht. Kolosser 1, Vers 21 sagt, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken. Wir waren, bevor wir zum Jesus gekommen sind, wir waren Fremde Gottes. Jetzt sind wir versöhnt mit Gott durch das Blut Jesu. Aber wir sind Fremdlinge auf dieser Erde. Aber diese Erde ist vergänglich in seinem Charakter, in seinen Eigenschaften. Es geht weg. Und wir wollten, dass, wenn wir das festgestellt haben, dann ist die Frage, wie lebe ich dann auf die Erde? Der erste Punkt ist, lebt ein Fremdling lebt in Zuversicht auf Gottes Verheißungen. Schau an dieser Stelle, wo Abraham so als Fremdling gelebt hat. Er ist ausgezogen, also er war ganz zu Hause in Ur, aber Gott hat ihn berufen, wohin zu ziehen, wo er nicht wusste, wo das Zielort war. Im Glauben musste er einfach losziehen. Und er siedelte im Land der Verheißung. Da kommt unser Wort. Und in Vers 9 sagt er, wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Und dann wieder diese Verheißung von Gott, dass sie wie die Sterne des Himmels an Menge sein würden, obwohl sie keine Kinder hatten, Sarah und Abraham. Sie war unfruchtbar, aber Gott hat ihr Kraft gegeben, ein Kind zu gebären, und das war Isaac. Und daraus kam das ganze Volk Israel, was bis zum heutigen Tag existiert. Alle die Söhne Abrahams. Und dann kommt die Verheißung wieder, im Vers 13. Sie sind im Glauben gestorben, haben die Verheißungen nicht erlangt. So stellen wir fest hier, wenn wir als Fremdlinge auf der Erde leben wollen, wir können sagen, naja, okay, dann alles weg, nicht dicht auf die Erde schauen. Aber dann haben wir das Wichtigste vergessen. Wozu haben sie gelebt? Sie haben die Verheißungen von Gott geglaubt. Da müssen wir uns mit dieser Verheißung kurz beschäftigen. Gott hat Versprechungen, hat Verheißungen gegeben. Und die Frage ist, wissen wir, was diese Verheißungen sind? Wenn nicht, soll uns nicht überrascht sein, überraschen, dass wir nicht als Fremdlinge leben, weil wir das nicht vor Augen haben. Wir haben es nicht vor unserem Visier. So müssen wir kurze Bogen machen in den Verheißungen Gottes. Und zwar in 1. Mose. Wenn man es aufschlägt, sieht man diese Verheißungen. Was hat Hebräer gemeint? Er spricht von Verheißungen. Und wenn das der Schlüssel ist, und wenn du nicht weißt, was diese Verheißungen sind, oder du allgemein ein bisschen, Gott hat, dann werden wir auch nicht das leben können für den Herrn, weil es nur genauso verschwommen ist da, dann bleiben wir genauso festhalten an der Erde, auf der Erde, an der irdischen Dinge. 1. Mose 12. 1. Mose 12, hier ist Abraham, er wurde berufen, auszuziehen. Und Gott gibt ihm eine Verheißung, ich will dich, Vers 2, 1. Mose 12, 2, ich will dich zu einer großen Nation machen, er will dich segnen, ich will deinen Namen groß machen und du sollst dein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Er sagt, Gott sagt, er wird ihm segnen. Aber in Kapitel 15, jetzt kommt es mit dem Land. In Kapitel 15, ab Vers 13, er sagt, du wirst ein großes Volk sein und du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst im guten Alter begraben werden und in der vierten Generation werden sie hierher zurückkehren, denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Das heißt, 400 Jahre werden sie nicht ins Land gehen. Und dann sagt er in Vers, Entschuldigung, dass ich umspringe, aber Zeitgründe, schauen wir den Wichtigsten an. Kapitel 15, Vers 18. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund, Verheißung, mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen habe ich in dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, den Euphratstrom, die Kenaniter und die Kanasiter, die Kanamiter, die Hethiter, die Perasiter und die Rephaiter und die Amoriter, die Kanaaniter, die Gigashiter und der Jebusiter. All diesen Völker werden, ich gebe dir dieses Land. Das Land, was jetzt, wo Israel wohnt, ist das Land der Verheißung. Nun ist die Frage, Abraham hat dieses Land bekommen, aber Abraham war nie zu Hause in dem Land in Israel. In Kapitel 18, dann kommt es, ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir. Deine Nachkommen nach dir durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deine Nachkommen nach dir. Ich werde dir und deine Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben. Fremdling. Aber ich werde das denen geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz und ich werde ihnen Gott sein. Das ist, war Gottes Verheißung. Nun, du sagst, das hat aber nichts mit uns zu tun. Lass uns überlegen. Das geht weiter. Jetzt sind wir wieder in Hebräer. War Hebräer, wird diese Verheißung wieder erwähnt, die das Volk Israel gegeben wurde. Und er sagt im Kurzen, dass das Volk in Kapitel 4 in der Wüste in Gefahr war, den Segen des Bundes, die Verheißung zu verpassen, weil sie nicht geglaubt haben. So merken wir fest, okay, Gott gibt Verheißungen, aber wir müssen daran glauben. Gott sagt nicht nur, ich werde auf dir gezwungen, sondern du musst daran glauben. Das Volk Israel hat das nicht gemacht. Was hat es mit uns zu tun? Wir sind nicht das Volk Israel. Wir sind Heiden meistens, wenn nicht alle, okay, von verschiedenen Stämmen. Überall, okay? Ob deine Vorfahren von Deutschland sind oder woanders. Wir haben verschiedene Länder und Strömungen hier, okay? Aber meisten von uns sind nicht Juden. Was sind diese Verheißungen? Dieses ganze Buch Hebräer sagt, dass Gott Verheißungen gibt, nicht nur für Israel, sondern in dem neuen Bund, was im Neuen Testament ist, zu jedem, der an Jesus Christus glaubt. Diese Bündnisse, diese Verheißungen sind für dich. wenn du Jesus als deinem Herrn kennst. Hat jemand dir ein Versprechen gemacht? Okay. Ich werde dir dieses geben. Ich schenke dir ein Auto. Ich schenke dir ein Geld für ein Studium. Ich schenke dir Geld für einen Urlaub. Hat jemand dir was geschenkt? Eine Verheißung gemacht? Stell dir vor, dass ein Milliardär das macht und sagt, hey, Geld ist mir kein Problem. Ich schenke dir, ja, kannst du eine Lücke füllen. Okay. Eine Verheißung. Man hört das und was hat man für Gedanken? Hat man Fragen, okay, was gibt der Haken, oder? Was verlangt er von mir? Ich muss was verdienen hier. Okay. Und wenn er das schenkt, dann hat er Haken in mir, dass er dann, keine Ahnung, mich kontrolliert oder was auch immer, oder? Also schnell, sehr schnell kommt das Misstrauen. Aber diese Verheißung kommt von deinem Gott. Und ich möchte dir sagen, diese Verheißungen sind viel besser als nur einen schönen Urlaub, ein schönes Haus oder Auto. Sondern seine Verheißung geht um ewiges Leben. Es geht um die Ewigkeit mit Gott. Dass du den Tod nicht sehen wirst. Dass du nicht in dem ewigen Tod in der ewigen Hölle kommen musst. Diese Verheißungen sind lebensnotwendig. Nun, zurück in Hebräer 11. Was waren diese Verheißungen, die so wichtig waren für Abraham? Und die haben voll mit uns zu tun, deswegen erwähnt er die. Sie hatten Verheißungen, dass sie eine Stadt bekommen. Sie lebte für eine zukünftige Stadt. Vers 10. Okay, hier, sie waren in Zelten, haben in Zelten gewohnt, überall in Zelten. Wenn du liest in 1. Mose, du siehst, waren hier an dem Ort, immer anderen Ort, sie waren immer wieder umgezogen. Das Land, worauf sie das Zelt aufgebaut haben, haben sie nicht bekommen, haben den nicht gehört. Sondern es gehört den Jebusitern oder dem anderen Kanaanitern. Aber Gott hat ihnen das zugesprochen, dass sie das bekommen. Aber trotzdem lebten sie für eine andere Stadt. Schau das an. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, der dann Baumeister und Schöpfer Gott ist. Wenn wir hier Fremdlinge auf der Erde sind, ist es nicht nur, dass wir feststellen, hey, ist alles vergänglich, sondern es geht um eine Zukunft, dass es fest ist. Er spricht von einer Stadt. Das ist etwas Echtes. Es ist keine nur fantasievolle Sache, sondern diese Stadt hat Grundlagen. Das ist im Gegenteil zu einem Zelt. Einem Zelt machst du nicht einen großen Grundlagen. Du schickst ein Zelt ein und dann wird es da gewohnt. Und dann wieder. Okay, das kann nicht fest sein. Aber diese Stadt hat Grundlagen. Es ist permanent. Es ist ewig. Da hat Leandro vorgelesen aus Offenbarung. Diese Stadt, die Gott baut, die hat einen Namen. Den neuen Jerusalem. Diese Stadt kommt herab aus dem Himmel. Es ist riesig. Und es hat diese Grundlagen. Die Grundlagen sind aus Edelstein. Wenn du zum Juwelier gehst und einen Ring anschaust oder so, du siehst, die werden sagen, ja, dieses Ring oder diesem Halskette, sie hat einen Edelstein drin. Okay? Ob es eine Rubine ist oder Amethyst, weißt du, was dein Lieblings-Edelstein ist, okay? Aber Schmaragd ist einfach mein Lieblings, der grüne. Okay? Wie groß sind die bei dem Juwelier? Ja, so groß, wenn du sehr, sehr großen bekommst, also das wäre riesig, gell? Das wäre eher einen ganz, ganz teuren Juwelier. Aber wo geht man hin? Was macht man mit sowas? Man will das tragen und es kostet so, wenn es so groß ist, tausende Euro. Gott sagt, dass er seine Stadt auf Edelsteine baut. So groß? Ich spreche von Grundlagen. Grundsteine sind Edelsteine. Abraham hat nicht so geträumt über diese Erde, so schön wird es auf dieser Erde, sondern er erwartete, die Idee ist eine Vorfreude, eine Stadt, die Grundlagen hat. Diese Stadt ist von Gott gebaut, deren Baumeister, das ist das Wort für ein Kunsthandwerker, ein Architekt, und Schöpfer, das ist dann der Bauer, der Arbeiter, der das macht, der ist Gott. Gott ist der Stadtplaner, Gott ist der Bauer und er bereitet diese Stadt vor für alle, die an ihm glauben. Das zeigt seine Liebe, dass er so bewusst und liebevoll das vorbereitet für dich. Es ist, wenn du eine Geburtstagsfeier vorbereitest, so etwas Besonderes für Gäste, die kommen. Du gestaltest alles so schön, dass sie sich so wohlfühlen, dass sie gut ankommen, dass die Gäste wie zu Hause fühlen, dass sie nicht so wie Fremde sich fühlen. Wir sind Fremde hier. Aber wenn wir ankommen bei dem Herrn, es wird zu Hause. Endlich, daheim. Das Gefühl, das wir hatten, als wir wieder in Staffelbergstraße waren, nach 5 Wochen. Endlich daheim. Hey? Bisschen, aber das war nur Stückwerk, weil Himmel wird umso mehr. Sie freuten sich auf diese Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Johannes 14 sagt Jesus, euer Herz werde nicht bestürzt. Ist dein Herz bestürzt heute? Sicher gibt es etwas, das dich stört. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn ich nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder. Er werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus ist hingegangen zu seinem Vater, nicht nur als rumzusitzen neben seinem Vater und für uns, er betet für uns, macht viele für uns, aber er bereitet auch diese Stadt für dich vor. Er denkt an dich bei dieser Vorbereitung. So ist die Frage, freuen wir uns so wie er darauf, diese Stadt zu sehen? Oder freuen wir uns auf diese Erde, die im Vergleich gar nichts ist? Er hat gesagt in Offenbarung 21, da wird es nicht mehr weinen, nicht mehr die Tränen, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz. Und wie eine Mutter, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Wenn ich das lese, ich denke an die viele Beerdigungen, die ich erlebt habe. Und der Trauer ist echt. Es ist tief. Es ist fast nicht zu ertragen. Und es kommt eine Zeit, wo du das nicht mehr erleben musst. So persönlich wischt er die Tränen von deinen Augen. So wie eine Mutter ihr Kind. Er will die Tränen nicht mehr sehen. Er will die nicht mehr haben. Er macht es so, dass du in seine ewige Verborgenheit bist, bei ihm in dieser Stadt. Und dann sagt, denn die erste Schöpfung ist vergangen. Es wird dann vorbei, weil es einen neuen Himmel und eine neue Erde gibt. Diesen Schiff, das gesunken ist, okay? Das ist diese erste Schöpfung. Es wird sinken. Es sinkt gerade. Irgendwann wird es ganz sinken. Am Ende der Zeit, nach dem tausendjährigen Reich. Und wenn das passiert, es wird alles neu. Das Erste ist vergangen. Wenn er sagt, ich mache alles neu. Keine Überraschung, dass Abraham mit all seinem Leid, was er erlebt hat, dass er auf diese Stadt sich freute. Aber das Knifflige ist, er lebt in Zuversicht, er lebt für eine zukünftige Stadt, aber diese Verheißung wird in diesem kurzen irdischen Leben, werden wir nicht erfahren. Die Stadt werden wir in diesem Leben nicht erfahren. Abraham hat gelebt über 100 Jahre und hat diese Stadt nicht, ist nicht eingetreten, durfte nicht. Das ist ja ein Ding. Er sagte, diese alle sind im Glauben gestorben. Wo war Gott? Hat er ihnen enttäuscht? Nein, die Verheißungen haben sie auch nicht erlangt. Sie haben die Verheißung bekommen, aber in diesem Leben, in der Fülle, werden wir die Verheißung nicht in der Form erfahren. Das müssen wir wahrnehmen. Sonst leben wir in ständiger Frustration und Trauer, weil wir denken, es soll jetzt hier schon. Nein, das kommt im nächsten Leben. Aber sie haben nicht die Hoffnung aufgegeben. Sie sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie. Das heißt, sie haben sie im Glauben gesehen. Gottes Verheißungen sind Ja und Amen, sie sind sicher, aber wir müssen im Glauben die annehmen, nicht im Schauen. Das kommt noch. Sie begrüßen die von ferne, Abraham akzeptierte seine Identität als Fremdling auf Erde. Er hat nicht versucht, daran hier festzuhalten, was hier steht, was hier ist. Er begrüßte die Stadt von fern und er bekannte, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Viertens, er blickt nicht auf sein altes Leben zurück. Schau das an. Ich lese Vers 13 und 14, glaube ich, wird es Vers 15 hier. Diese alle sind im Glauben gestorben, haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren. Das ist nach einem himmlischen. Sie schauten nicht zurück, sondern Abraham und die Patriarchen schauten auf dem, was kommt. Wir müssen aktiv nach einem anderen Welt suchen. Ohne zurückzuschauen. Ah, es war schöner damals, bevor ich Jesus gefunden habe. Diese Welt ist doch besser. Nein, wir leben für was anderes. Ein Fremdling schaut nicht zurück auf seinem alten Leben. Sein Blick ist auf die Ewigkeit gerichtet. Blick, Betrachtungsweise. Unsere Augen sind auf die Ewigkeit, nicht auf was hier auf der Erde ist. Matthäus Kapitel 6 ist das wirklich eine Anwendung hier, wo er sagte in dem Bergpredigt. Wir kennen die Worte, wo er sagte, sammelt euch Schätze nicht auf Erde, wo der Motte und Fraß zerstören, wo Diebe durchgraben stehen, sammelt euch aber Schätze im Himmel. Und dann sagt er, Vers 22, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn du dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Das heißt, was wo, die Auge ist wo das Fenster in der Seele. Und was wir durch die Augen in unserem Herzen reinkommen lassen, das wird unserem Herzen auch beeinflussen. So ist die Frage, meine Augen, sind sie erfüllt von den Sachen dieser Welt oder mit dem Himmlischen? Sage ich, das ist, was Gott hier sagt, dass wir unsere Augen voll mit Licht erfüllen müssen. Dass wir nicht zurückschauen. Das beste Beispiel im Alten Testament ist Lot, seine Frau. Hier ist Lot, der, im Neuen Testament sagt, dass er gerechter Lot war, aber er lebte, Lot lebte neben der Stadt oder dann in der Stadt von Sodom. Und diese Stadt wurde dann zerstört. Und als Gott ihn rausgeholt hat aus der Stadt und er entfliehen müsste, der Engel sagte sehr klar, schau nicht zurück. Und seine Frau, wir wissen selbst ihren Namen nicht, aber sie ist zurückgeschaut und ist zu einem Säule von Salz geworden. Abraham schaute die Stadt an, aber mit Trauer. Traurig, dass Gottes Gericht kommen musste. Schauen wir zurück mit Sehnsucht, wie das vorher war ohne Jesus oder wie die Welt besser hat als wir? Oder lassen wir unsere Augen voll mit ihm, mit seinem Gedanken? Unsere Augen, das ist, was wir uns damit beschäftigen. Nicht nur diese Dinge, sondern unsere Herzen. Worauf beschäftigen wir uns? Was finden wir wichtig? Man kann es ganz praktisch machen. Was lesen wir? Worüber sinnen wir danach in unserem Leben? Was finden wir wichtig? Man kann es in der digitalen Welt sagen. Was ist unser Browserverlauf? Das könnte eine Übung für dich. Schau deinen Browserverlauf an. Wo du drauf warst. Oder auf deinem Handy, wo du warst. Okay? Was war dann dir wichtig gestern, vorgestern, diese Woche? Wo sind deine Augen voll davon? Also was ist dann, was du dich damit beschäftigst? Da wird, sagt Jesus, da wird dein Herz sein. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Nun, der Aufwand oder der Vorwand, was wir da machen, ist so. Ja, wenn ich aber meinen Gedanken voll mit Himmel habe, werde ich was hier verpassen. Oder könnte es schief laufen. Jemand hat gesagt, es gibt einen Spruch auf Englisch, dass man so mit himmlischen Gedanken voll sind, dass man keine irdischen Nutzung mehr hat. Das ist völlig verkehrt. Wenn man richtig himmlische Gedanken hat, nur dann ist man wertvoll oder nützlich hier auf Erde, weil man richtig versteht und richtig wahrgenommen, was wir hier haben. Dass wir klar sind, was die Wahrheit ist. Kolosser 3 sagt es best, vielleicht sagen wir es später als Anwendung. So zum Schluss, Fremdling auf Erde ist nicht nur etwas Gutes, sondern es ist absolut notwendig. Das habe ich am Anfang gesagt. Aber schau, Fremdling bedeutet, wir werden von Gott aufgenommen. Letztendlich, durch den Glauben allein werden wir aufgenommen. Das sagt er in Hebräer 11, Vers 16. Darum schämt sich Gott, ihre Gott, nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Liebe Leute, ohne den Glauben an Jesus Christus wirst du nicht von Gott aufgenommen. Wir sind von Gott entfremdet. Und das ist so wichtig, von Gott aufgenommen zu werden. Wenn wir sterben, brauchen wir von Gott aufgenommen zu werden. Sonst ohne Gott haben wir nur einen Schicksal zu erwarten. Das ist der ewige Verdammnis. wenn wir sagen, ja, das wollten wir nicht davon hören. Ich würde sagen, wenn Jesus hier wäre heute, er hat mehr von der Hölle gesprochen als alle anderen in der Bibel. Warum hat er so viel gesagt? Weil er will nicht, dass wir dorthin kommen. Und deswegen ist er gekommen, um an einem Kreuz zu sterben. Er kam als Fremdling auf diese Erde und er lebte nur den Willen des Vaters zu tun und ist dann gestorben, damit er die Sünde der Welt, damit er unsere weltliche, irdische Gedanken in seinem Leib nehmen konnte, ist gestorben, um uns von dieser Welt zu befreien, um uns seine Kinder zu machen, damit er dann ewiges Leben uns geben kann. Und dann ist er hingegangen, diese Stadt zu bereiten. So ist die Frage, lebst du für diese Erde? Oder lebst du für den Himmlischen? Ein paar Anwendungen für uns. Eine ist, Geschwister, wenn wir für diese Erde leben, werden wir feststellen, was eine Auswirkung davon, die oft kommt, stelle ich selber fest, ist, dass wir träger werden. Wir werden träger auf dieser Erde. Weil auf einmal haben wir keinen Mut mehr, keine Freude mehr. Hebräer 6 sagt, wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet. Diese Gewissheit der Hoffnung, das ist als Fremdlinge zu leben. Wir werden träge sein, wenn wir für diese Erde nur leben, weil wir merken, es ist alles umsonst. Unsere primäre Loyalität ist jetzt anders. Wir hören, was Gott sagt. Wo ist deine Loyalität? Diese Erde ist vergänglich. Leben wir letztendlich für ihn. Fremdlinge auf Erde gibt uns auch Freude. Und es hilft uns, Perspektive zu bekommen mit unserer Not und Leid. Leidest du heute? Hast du Schmerzen? Wenn wir wissen, dass es mehr als diese Erde gibt, dann haben wir Perspektive. Paulus hat so gesagt, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert, denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Da sind alle unsere Themen da drin. Paulus sagt, was machen wir mit unserem Leid, unseren Schwierigkeiten? Es ist vorübergehend, weil wir leben für den Ewigen. Und es ist übermaßen großes Gewicht von Herrlichkeit. Und wenn wir beim Herrn sind, also wir werden zurückschauen und sagen, ach, das war so kurz. Hast du das mal erlebt? Hast du ein Leid erlebt, eine schwere Zeit? Okay, wir hatten eine schwere Zeit. Ich denke, das ist eine von den ersten, als in unserer Ehe war, als unser erstes Kind früh geboren wurde und wir im Krankenhaus lassen müssen, 3 Wochen lang. Das war uns Albtraum, sein erstes Kind dort zu lassen. Zum Glück war er gesund, alles gut. Aber da waren wir zu Hause und haben gelitten. Und hat mein Pastor mir gesagt, ja, weißt du was, dieses Leid, eines Tages wirst du zurückschauen und dieses Leid, was du wochenlang erlebst, ja, Schwierigkeiten und Frustration und alles, es wird wie ein kleines Punktchen auf deinem Leben werden. Hat er völlig recht gehabt. Aber das ist auch in diesem Leben schon. Aber wie wird es in Ewigkeit sein im Vergleich zu jetzt? Also es wird unglaublich. Was für eine Freude. Aber jetzt können wir Perspektive bekommen in unserem Leid. Und nicht einfach frustriert sein und versuchen, das wegzumachen. Nein, nein, es ist eine kurze Zeit. Dann kommt die Herrlichkeit. Was machen wir mit den Begierden dieser Welt? 1. Petrus 2 sagt, Geliebte, ich mahne euch als Beisaßenden, Fremdliche, dass ihr euch die fleischlichen Lüste, die gegen die Seele streiten, enthaltet. dass wir mit unseren fleischlichen Lüsten klarkommen, sagen, nee, das ist nicht für einen Fremden gelebt, sondern meine Begierden sind nach Himmel, auf dem Himmel, das kommt. Ich freue mich darauf, als Himmelsbürger, dass wir ihn, als für ihn leben. Daraus kommt Freude. Und das ist, wo ich finde, dieses Prinzip ist nicht nur etwas nebenbei, sondern ist zentral zu unserem christlichen Leben. Und dass wir mit dieser Identität als Fremdlinge lernen, für die Ewigkeit, nicht für das Vergängliche zu leben. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir haben es schwer. Wir schauen gerne durch unsere menschlichen Augen, was diese Erde betrifft. Aber das Ewige, es ist schwer für uns. Oh Herr, gib uns Glauben, das vor Augen zu haben, was die echte Realität ist im Himmel. Lass uns, Herr, wie Abraham festgestellt hat, lass uns damit beschäftigen, was du geschrieben hast, dass deine Wahrheit uns Realität sein wird. Und dass wir Schätze im Himmel sammeln, nicht auf Erde. O Herr, lass uns das lernen. Ermutige uns heute. Lass uns dass wir einander ermutigen können, im Glauben zu leben, nicht im Schauen. Und Herr, dass du in deiner Gnade uns heute stärkst. Wir beten durch Jesus. Amen.